Die Jahreslosung. Sie wurde ja schon ein paar Mal angesprochen. Und ich dachte mir so, ja, Firmen definieren ihr Jahresziel. Und wenn sie es erfolgreich umsetzen wollen, müssen sie immer mal wieder innehalten und prüfen, ob sie noch in die Zielrichtung unterwegs sind. Die Jahreslosung ist zwar jetzt kein messbares Ziel, aber wenn sie unser Jahr prägen soll, so sollten wir uns immer mal wieder mit ihr beschäftigen. Wie es im Stefan damit geht, haben wir schon gehört. Mich würde jetzt mal interessieren, per Handzeichen, wer denkt denn, dass er die Jahreslosung auswendig kann? Ausbaufähig? Wer weiß denn, in welchem Buch der Bibel die Jahreslosung steht? Und wer hat schon ein paar Mal drüber nachgedacht im Laufe des Jahres? Egal, ob sich jetzt jemand dreimal oder gar nicht gemeldet hat. Morgen beginnt das neue Schuljahr, für viele gefühlt die zweite Hälfte des Jahres. Und wir haben ja noch Zeit, um uns 2017 prägen zu lassen. Ich freue mich deshalb, heute über die Jahreslosung zu predigen. Und ich hatte Vorlauf, ich habe schon seit November drüber nachgedacht. Die diesjährige Jahreslosung steht im Alten Testament beim Propheten Hesekiel. Der Prophet Hesekiel lebte zeitnah mit dem Prophet Jeremia und auch mit dem Daniel, der lebendig wieder aus der Löwengrube herauskam. Das heißt, so ungefähr 600 Jahre vor Christus. Es ging im Nahen Osten gerade recht heiß her, wir können es uns vorstellen. Babylonien besiegte Israel und verschleppte in 4 Portionen die Israeliten ins babylonische Exil. Darunter waren auch Hesekiel und Daniel. Höhepunkt oder aus israelischer Sicht Tiefpunkt war dann die Zerstörung der Hauptstadt Jerusalem und auch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Hesekiel hatte das als Prophet vorausgesagt und es auch in seiner Lebenszeit miterlebt. Aber schon ungefähr 100 Jahre vorher hatte Israel begonnen, sich für die Götzen anderer Völker zu interessieren und auch Bräuche zu übernehmen. Das führte ganz automatisch zu einer Abwendung von ihrem Gott Jahwe. Im babylonischen Exil war es dann naheliegend, sich den anderen religiösen Praktiken zu widmen oder weiterzubilden. Heute würden wir dieses Verhalten wahrscheinlich als weltoffen, interessiert und tolerant bezeichnen. Der vorhin erwähnte Daniel ist ja gerade dadurch aufgefallen, dass er das nicht getan hat. Und hier sind wir auch mitten im Thema. Im Buch Hesekiel bezeichnet Gott sein Volk Israel als widerspenstig, uneinsichtig und untreu. Er lobt also nicht die Weltoffenheit und Toleranz. Er schätzt nicht die religiöse Willkommenskultur seines Volkes. Nein, er stellt die damit verbundene Untreue an den Pranger. Eher nach dem Motto, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Wir als Hauskreis lesen gemeinsam das Buch Hesekiel. Es ist harte Kost. Nicht nur wegen der vielen Kapitel, noch mehr, weil es unserer Meinung nach FSK 16 verdient hat. Es ist nicht jugendfrei. Es geht hart zur Sache und an Wortgewalt fehlt es nicht. Wir staunen über Wesenszüge unseres Gottes, die uns so gar nicht bewusst waren. Und wir staunen, was Gott wichtig ist. Und dabei arbeiten wir uns Schritt für Schritt zur Jahreslosung vor. Mich fasziniert aktuell das Kapitel 16. Hesekiel beschreibt Gott als Liebhaber. Gott hat sich Israel ausgesucht, als es noch klein und unscheinbar war. In Liebe hat er dieses Volk ausgewählt, wie eine Braut, ist einen Bund wie die Ehe mit Israel eingegangen und hat es groß werden lassen, so wie man es sich für eine fruchtbare Ehe vorstellt, wenn sich ein Mann für seine Frau einsetzt. Das Interesse Israels an anderen Religionen und Götzen weckt bei Gott Eifersucht. Im Vergleich mit der Ehebeziehung kann man sich das vorstellen. Da müssen wir keine 2600 Jahre zurückgehen. Das Thema Liebesbeziehung, Treue und Eifersucht ist auch heute noch brandaktuell. In Filmen genauso wie in der Boulevardpresse und im echten Leben. Die erste Hälfte vom Buch Hesekiel ist voll von Gottes Versuchen, Israel klarzumachen, wer er ist, wer er für sie als Volk ist und sein möchte. Er sagt, ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Und es ist für uns als Hauskreis erschreckend, mit welchen Mitteln Gott kämpft, um Israel und die benachbarten Völker zu dieser Erkenntnis zu bringen. Krankheiten und Krieg sind nur eine Auswahl. Gottes größtes Anliegen ist es, erkannt zu werden. 80 Mal steht im Buch Hesekiel, damit ihr erkennt, dass ich Gott bin. In all der Eifersucht und dem Zorn hält Gott an seinem Volk fest, er bleibt treu und schaut sich nicht nach einer anderen um. Die Verse 17 bis 21 im 36. Kapitel beschreiben die Situation und ich lese sie vor. Als das Haus Israel in seinem Land wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, als sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Grimm aus über sie um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Völker und sprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Völkern. Aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und mussten doch aus ihrem Land fortziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israel entheiligt unter den Völkern, wohin sie auch kamen. Es geht Gott um seinen Namen und um seine Ehre. Im weiteren Text folgen die Zukunftspläne. So soll es nicht weitergehen. Doch was hat Gott vor? Was ist sein Ziel und wie will er es erreichen? Die nächsten Verse heißen: Darum sollst du, Hesekiel, zum Haus Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen Namen, meinen großen Namen, der unter den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Es geht Gott darum, seinen Namen zu heiligen, ihm allein die Ehre und Macht zuzugestehen. Ja, er will als Gott erkannt werden. Das ist nichts Neues. Das erste Gebot macht bereits seit Urzeiten deutlich, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wie geht's uns heute damit? In unserer multikulturellen und auch multireligiösen Gesellschaft ist das Angebot an Götzen und Sonstigem mindestens so groß wie für die Israeliten zu Hesekiels Zeiten. Aber es müssen gar keine klassischen Götzen sein, die im Tempel stehen. Für manch einen wird auch der Besitz und Wohlstand zum Größten im Leben und er ist nicht bereit, etwas zu teilen. Ein anderer hängt sein Herz voll und ganz in den Erfolg am Arbeitsplatz. Und manch einer eifert seinen vermeintlich frommen Plänen hinterher und merkt nicht, dass er dabei seinen Egoismus befriedigt. Manches schleicht sich ein und wir registrieren es erst dann, wenn wir es loslassen sollen, wie unfrei und gefangen wir sind. Das ist irgendwie typisch Mensch. Jesus kennt uns Menschen gut. Deshalb antwortet er auch die Frage, wie wir beten sollen, mit folgenden Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Hier taucht es wieder auf, Gottes Name soll geheiligt werden. Beim Beten des Vaterunser üben wir ein, dass dieses für Gott so grundlegende Anliegen auch zu unserem Anliegen wird. Geheiligt werde dein Name. Wir ordnen uns Gottes Macht unter und lassen unsere Prioritäten los, wenn wir sagen, dein Reich komme. Und wir ordnen unseren Willen unter und geben zu, dass wir immer wieder auch ich-bezogen sind, wenn wir sprechen, dein Wille geschehe. Wir gestehen Gott die Macht und die Ehre zu, ohne räumliche Begrenzung, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Ziel ist also klar, sein Name soll geheiligt werden. Doch wie will er das bei den Israeliten und heute bei uns erreichen? Ich lese noch 4 Verse. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will ein neues Herz in euch geben und einen neuen Geist in euch legen. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Gott will sein Volk wieder sammeln und rein äußerlich zurück in ihr Land bringen, doch damit nicht genug. Es braucht auch noch eine innere Erneuerung, die sich in 3 Schritten vollzieht. Erstens die Reinigung. Der alte Dreck muss weg. Bevor Platz ist für Neues, muss das Alte raus. Wer schon mal in ein vorher bewohntes Haus oder eine Wohnung eingezogen ist, kann sich bestimmt erinnern. Da muss erst mal alles raus und sehr gründlich sauber gemacht werden, bevor man dort einziehen kann und will. Es ist immer wieder erstaunlich bis erschreckend, was sich so alles angesammelt hat. Und für manchen Schmutz braucht man besondere Reinigungsmittel und manchmal auch Fachleute. Gott weiß, wie anspruchsvoll so eine Grundreinigung ist, deshalb erklärt er sie auch zur Chefsache. Ich werde reines Wasser über euch sprengen. Von allen Unreinheiten will ich euch reinigen. Nur er kann diese grundlegende Reinigung durchführen und auch nur er verfügt über das reine Wasser. Dieses Bild von Reinigung und reinem Wasser wird im Neuen Testament aufgegriffen, wenn es um Jesus Christus geht. Durch seinen Tod und seine Auferstehung kann er uns von unseren Sünden reinigen. Und noch praktischer wird das Bild vom reinigenden Wasser in der Taufe. Wenn der Täufling mit Wasser besprengt wird oder im Wasser untertaucht, dann wird die Reinigung sichtbar und für den Täufling spürbar. Und ich bin in Vorfreude, dass wir in der Gemeinde in 2 Wochen Taufe feiern. Reinigung heißt auch immer das Alte loslassen. Vor dem Wohnungseinzug des neuen Mieters oder Besitzers und vor der Grundreinigung muss das Alte ausziehen. Das geht anders nur in Wohngemeinschaften, aber Gott ist wirklich kein WG-Typ. Das macht er in der ganzen Bibel deutlich. Deshalb macht er dieses Anliegen ja auch zum 1. Gebot. Der 2. Schritt, ein neues Herz. Das alte steinerne Herz wird Gott entfernen und ein neues fleischernes dafür geben. Das alte Herz muss raus. Es ist nicht möglich, an den alten, vielleicht liebgewonnenen Götzendiensten und den wertvollen Götzenbildern festzuhalten. Genauso wenig wie ein Herzchirurg mit sich reden lässt, dass das alte Herz vielleicht doch noch so als Ersatz drinne bleibt, ist ja im wahrsten Sinn des Wortes ans Herz gewachsen. Nein, das neue Herz kann wie bei der Transplantation nur eingesetzt werden, wenn das alte Herz Platz macht. Wenn Gott im Bild gesprochen der Herzchirurg ist und die Grundreinigung vollzieht, so ist es doch unsere Aufgabe, das Alte loszulassen und dem Eingriff einzuwilligen. Gott will uns ein neues Herz schenken. Können wir das annehmen? Das Herz im Text der Jahreslosung übrigens ist viel umfassender wie das pumpende Organ. Auch der deutsche Sprachgebrauch ahnt das. Ein Herzensanliegen ist ja nicht mit Beta-Blockern zu beeinflussen und der herzliche Glückwunsch ist nicht am Puls fühlbar. Das Text im Urtext meint aber sogar noch mehr. Das Herz im Sinn der Jahreslosung bezeichnet den Ort des Willens, der Entscheidungen und der Erkenntnis, auch der Gefühlswelt, der Pläne, da steckt viel drin. Wird das steinerne Herz entfernt, so beinhaltet das böse Gedanken, ein Nichterkennen Gottes. Gedanken, wie Israels praktiziert hat, an Mord und Ehebruch. Das harte Herz, dem mangelt es rundum an Liebe. Das neue fleischerne Herz dagegen steht für Glaube, Liebe, Gehorsam, Freude. Es erkennt Gott und beinhaltet eine neue Gedanken- und Gefühlswelt. Aber wir müssen unsere Aufmerksamkeit gar nicht so auf uns richten und auf mögliche Fehler. Das Hinwenden und Ausrichten auf Gott führt automatisch zur Herzenserneuerung. So wie es Israel ging, durch das Hinwenden zu Götzen kam die Abwandlung von den Göttern. Der dritte Schritt nach Reinigung neuem Herz ist die Gabe von Gottes Geist. Nach der Herzenserneuerung wird dann noch Gottes Geist ausgegossen. Dieser Heilige Geist, der auch an Pfingsten ausgegossen wurde, ist wieder ein Geschenk. Wir können ihn nicht selbst machen oder ausgießen, wir können ihn nur empfangen und uns von ihm prägen lassen. Die Wirkung des Heiligen Geistes wird sich zeigen. Wer Gottes Heiligen Geist empfängt und sich von ihm prägen lässt, der wird in seinen Ordnungen wandeln und seine Rechte halten und sie tun. Wer von Gottes Heiligem Geist erfüllt ist, der braucht sich um die Außenwirkung keine Gedanken zu machen. Es wird ihm zum Anliegen, Gottes Gebote einzuhalten. Das ist dann kein verkrampfter Versuch, alles richtig zu machen. Das ist ein Verhalten, das von innen herauskommt, ohne die Angst zu versagen. In diesem Leben werden wir das alles noch nicht vollkommen und dauerhaft erleben. Wir scheitern immer wieder und unser Herz wird bewusst oder unbewusst immer wieder hart werden. Auch das wusste Jesus, denn in der Mitte des Vaterunsers geht es um das Thema Sünden, was ja die Trennung von Gott bedeutet. Er empfiehlt uns, zu Gott zu bitten, vergib uns unsere Schuld. Immer wieder haben wir es nötig, um Vergebung zu bitten und uns mit Gottes Möglichkeiten reinigen zu lassen. Genauso nötig wie der Hausputz, zum Leidwesen vieler, mich eingeschlossen, im Prinzip jede Woche nötig ist. Der Dreck kommt einfach automatisch und von allein. Vielleicht eine gute Erinnerung, beim Hausputz in Zukunft auch an die Herzenshygiene zu denken. Eine Motivation für alle, die putzen. Zurück zum Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht nur unsere Schuld, auch die Schuld, die uns angetan wird, belastet oder verschmutzt uns und steht dem fleischernen Herz im Weg. Verletzungen bringen Narben mit sich und machen uns hart. Sie brauchen Versorgung und Heilung. Die gute Nachricht, bei Gott ist das möglich. Und es ist schön, ich weiß, dass manch einer in der Gemeinde davon berichten kann, dass es Realität ist. Das Ziel von Gottes Handlung durch Reinigung, einem neuen Herz und seinem Heiligen Geist wird am Ende von Vers 28 noch einmal genannt. Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Eine Gemeinschaft wie zwischen Mann und Frau in der Ehe. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns Menschen und setzt seinen Heilsplan dafür ein. Wir erkennen und bekennen ihn als Gott und ordnen uns in diesen Plan ein, wenn wir am Ende des Vaterunsers beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mit diesen Worten sprechen wir Gott die Macht und Ehre zu und heiligen seinen Namen. Zu Beginn des Vaterunsers, wie im Himmel, so auf Erden, ohne räumliche Begrenzung und am Ende ohne zeitliche Begrenzung, in Ewigkeit. Die Jahreslosung: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen, ist Gottes Verheißung, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich zu machen, damit auch wir erkennen, wer er ist und wer er für uns sein will. Das Gebet des Vaterunser will uns auf diesem Weg begleiten, uns ausrichten und reinigen. Wir dürfen uns darauf einlassen und darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage hält. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen.